Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Fußballgott, der Wettergott und andere Götter werden in den Medien immer wieder bemüht. Sportreporter sprechen vom Flankengott. In der Industrie, die sich mit Unterhaltungen beschäftigt, kann man vom Gitarrengott hören. Bei diesem Missbrauch des Namens Gottes handelt es sich um gedankenloses Geplapper. Ich frage Sie heute, welche Rolle spielt Gott in Ihrem Leben? Welches Gottesbild haben Sie? Wie stellen Sie sich Gott vor? Eine kleine Auswahl an Gottesbildern möchte ich Ihnen heute vorlegen. Bitte überlegen Sie, welches Ihrer Vorstellung am nächsten kommt. Manche Menschen sehen Gott als Lückenbüßer. Er ist dort beliebt, wo das Wissen Lücken aufweist und Erklärungen fehlen. Der Kopfnicker Gott soll zu allem Ja und Amen sagen, was Menschen in seinem Namen anstellen. Und da ist der Feuerwehrgott. Solange im Leben alles glatt läuft, wird er nicht gebraucht. Aber im Notfall, dann, wenn es im Leben brennt, soll er eingreifen, und zwar möglichst umgehend. Manche Menschen halten Gott auch für einen Märchenbuchgott, so nach dem Motto, es war einmal ein alter Gott. Er scheint in die moderne, aufgeklärte Zeit nicht zu passen. Die Geschichten der Bibel werden als Mythen abgetan. Zwar wird ihnen an körnlichen Wahrheit zugestanden, aber für die Gestaltung des Lebens scheinen sie für manche Zeitgenossen ohne Bedeutung. Nun, wer sich für etwas moderner hält, rechnet vielleicht mit einem Urknallgott. Man glaubt zwar nicht an den allmächtigen Gott, den Schöpfer und Herrn des Himmels und der Erde, aber schließlich, so sagen manche, muss ja jemand den ganzen Laden ins Laufen gebracht haben. Auch der Milchstraßengott leuchtet manchem ein. So sagen sie im Brustton der Überzeugung, irgendein höheres Wesen muss es doch geben. Aber sie denken insgeheim, zu nahe kommen darf Gott mir nicht. Und da ist der Dekorationsgott, der vor allem bei wichtigen Weichenstellungen im Leben bemüht wird. Bei der Taufe, der Kommunion oder Konfirmation oder Firmung, bei Hochzeit und Beerdigung soll er nicht fehlen. Da hat er seinen Platz. Es soll ja schließlich feierlich sein und schaden kann es ja auch nicht. Aber sonst im wirklichen, echten Leben, da kann einem Gott ja gestohlen bleiben. Man kommt ja ganz gut ohne ihn zurecht. Ach, dass ich nicht vergesse, da ist noch der Flensburg-Gott. Er prägt das Denken vieler Menschen und sie meinen, Gott sammelt für das Jenseits und die Endabrechnung die Strafpunkte. Und sie tun alles, um ihre Punkte möglichst niedrig zu halten. Und andere glauben an einen Krämerladen-Gott. Man schiebt ihm was über die Theke, damit er einen bedient und die eigenen Wünsche erfüllt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist nur eine kleine Auswahl aus der Kollektion gängiger Gottesbilder. Sie sind Produkte menschlicher Sehnsüchte und Wünsche. Aber seit Jesus, der Sohn Gottes, über diese Erde ging, sind alle diese Bilder durchkreuzt. Jesus stellt uns Gott vor, wie er wirklich ist. Er zeigt Gott als den barmherzigen, liebenden Vater. Er macht deutlich, dass ihm jeder Mensch ganz am Herzen liegt. Auch Sie und ich sind Gott ganz wichtig. Keiner ist ihm zu schlecht, keiner ist ihm gleichgültig. Gott ist Liebe. Jesus kennt das Herz des himmlischen Vaters. Er war von Anfang an bei ihm. Jesus hat diese göttliche Liebe verkündigt und gelebt. Deshalb taugen alle hausgemachten Gottesbilder nicht. Sie helfen nicht weiter und sie tragen auch nicht durch. Sie sind letztlich wertloser Sperrmüll. Jesus zeichnet das echte Gottesbild aus der Vollmacht des Vaters. Und die Boten des Evangeliums können nur behutsam die Linien nachfahren, die Jesus vorgezeichnet hat. Der Evangelist Lukas versucht es, indem er Jesus als die ausgestreckte Hand Gottes zeichnet. Er schildert ihn immer wieder als den Heiland der Sünder. Er geht gerade dem Verlorenen nach und sucht es. Und er gibt keine Ruhe, bis er auch den Letzten gefunden hat. Jeden Menschen möchte er in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zurückführen. Das zeigt ein Abschnitt aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums sehr schön. Und ich lese die Verse 1 bis 5 aus dem Lukas-Evangelium. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Soweit der Abschnitt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15. Das sind also die Zöllner und Sünder. Menschen, für die kein Frommer auch nur einen Pfifferling gab. Sie sind Jesus besonders wichtig und wertvoll. Sie sind sozusagen seine Stammkunden. Die gemieden und ausgegrenzt werden, finden sich an der Seite des Gottessohnes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ja klare Vorstellungen, wie Gott zu sein und sich zu verhalten hat. Sie haben sich verrannt im Netz ihrer Vorstellungen und im Dschungel religiöser Normen und Vorschriften. Da waren sie zu Hause. Das gab ihnen Sicherheit. Und nun kommt Jesus. Er sprengt durch sein Reden und Verhalten ihr Gottesbild. Das ärgert sie. Sie empören sich und wollen ihn zum Schweigen bringen. Und Jesus bringt ihr Denkgebäude zum Einsturz. Es stürzt zusammen wie ein Kartenhaus. Jesus nennt klipp und klar seine Motive. Er will, dass sich Sünder von der Liebe Gottes finden lassen, dass sie Buße tun und umkehren zum Leben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist ein grober Denkfehler zu meinen, dass die Zuwendung Jesu zu Sündern und Zöllnern eine Billigung ihres Tuns bedeutet. Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ihn treibt die brennende Liebe. Er will Menschen herausretten aus ihrer Gottverlorenheit und Gottvergessenheit. Das macht das Bild vom guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht, sehr schön deutlich. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um zu verdeutlichen: Gott lässt es sich sehr viel kosten, um das Verlorene zu suchen und zu finden. Alle Not dieser Welt, aller Streit, alle Ungerechtigkeit haben ihre Wurzel in der Entfremdung des Menschen von Gott. Es geht nicht um das Klopfen frommer Sprüche. Es geht nicht um hohe Gedankengebäude. Es geht letztlich immer um das menschliche Herz. Es geht darum, dass jeder und jede, die sich in die Gottesferne verirrt haben, von der Liebe Gottes finden lassen. Es geht darum, dass der gute Hirte Jesus einen Menschen in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zurückbringt. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott hat Kopf und Kragen auch für uns riskiert. Am Kreuz geht Jesus in die Gottferne, um den Sünder, um uns zu retten. Jesus ist dort gestorben, damit niemand vor die Hunde gehen muss. Das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist zweifellos ein merkwürdiges Gottesbild. Aber an Jesus, dem guten Hirten, der sein Leben für die Seinen lässt, entscheidet sich unser Schicksal. Gott hat keinen von uns aufgegeben. Gott geht uns nach, er sucht uns, wohl uns, wenn wir uns von ihm und seiner Liebe finden lassen. Amen. Ich möchte Ihnen jetzt noch den Segen des allmächtigen Gottes zusprechen für diesen Tag, für Ihr Leben. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen.